Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Das sind unsere Themen.
Breitseite. Die Zahl der erfolgreichen Cyberangriffe steigt rapide an. Heimrisiko. Das Homeoffice bietet Kriminellen ungeahnte Möglichkeiten. Früherkennung. CyWarn soll für bessere Informationen bei IT-Angriffen sorgen. KI-Dichter. Das Sprachmodell GPT-3 steckt in der ethischen Grauzone. Und das digitale Logbuch. Fischereiknecht.
Was wir natürlich sehen, dass die IT-Security in einzelnen Bereichen ein Stück weit vielleicht auch ein Profiteur von Covid-19 ist.
So bewertet der Sicherheitsanalyst Matthias Zacher vom Marktforschungsunternehmen IDC den Einfluss der Corona-Krise auf die IT-Sicherheit. Die hört sich doch eigentlich recht positiv an. Was mich persönlich aber verwundert, habe ich doch bislang immer von den gestiegenen Gefahren, vor allem durch Heimarbeit und damit auch gestiegenen Remote-Zugängen gehört. Also Peter Welchering, klären Sie mich auf.
Ja, dahinter steckt tatsächlich ein sehr schmerzhafter Lernprozess, denn viele Unternehmen und Behörden haben im Frühjahr tatsächlich die Erfahrung machen müssen, sie werden angegriffen. Die Zahl der Angriffe ist auch gestiegen. Und die Entwicklung lief ungefähr so in den meisten Fällen. Im März schlossen eben Schulen, Universitäten und Kindertagesstätten und dann schickten auch viele Arbeitgeber ihre Mitarbeiter ins Homeoffice. Und von dort aus griffen dann die Mitarbeiter auf die Firmenserver zu, teilweise mit ihren privaten PCs, teilweise haben sie Laptops eingesetzt, teilweise wurden sogar Tablets verwendet, also da wurde genommen, was gerade da war. Und genau das haben dann die Online-Kriminellen ausgenutzt. Da gab es etwa Phishing-Attacken, da wurden ungeschützte Datenverbindungen von den Homeoffices in die Unternehmen angegriffen. Und da blieb dann auch in nicht wenigen Fällen zunächst mal die Netzwerksicherheit ein Stück weit einfach auf der Strecke. Und das hat natürlich Schäden verursacht. Aber aus diesen Schäden sind die Unternehmen relativ rasch klug geworden. In Sachen Sicherheit ist massiv aufgerüstet worden, und zwar den ganzen Sommer über. Und jetzt sind die Anbindungen aus den Homeoffices wesentlich sicherer. Insofern hat die IT-Sicherheit wirklich profitiert. Es gibt allerdings an einigen Stellen auch noch Nachholbedarf. Und das ist eben auch in der Corona-Krise sehr deutlich geworden.
Ja, und darüber wurde auch bei der Vorstellung der IDC-Studie zur Cybersicherheit 2020+ intensiv diskutiert. Aber berichten wir erst einmal die wichtigsten Ergebnisse.
2018 haben uns 67% der Unternehmen mitgeteilt, dass sie erfolgreich attackiert, angegriffen worden sind, und jetzt 2020 sind es 78%, also deutlich mehr. Jetzt könnte man natürlich die rhetorische Frage stellen, wie sieht es dann vielleicht in 2 Jahren aus? Steigt es dann nochmal? Das ist relativ schwierig, aber ich denke, was wir gut aus den Zahlen 2018, 2020 ablesen können, dass offensichtlich nach wie vor großer Handlungsbedarf besteht.
Stellt Matthias Zacher vom Marktforschungsunternehmen IDC fest. Die Zahl der digitalen Angriffe steigt also. Die Erfolgsquote der Online-Kriminellen auch. Das hat durchaus mit der Corona-Krise und der Auslagerung vieler Arbeiten ins Homeoffice zu tun. Aber auch damit, dass bei einigen Entwicklungstrends das Thema Sicherheit vernachlässigt wurde. Die Absicherung der unterschiedlichsten Cloud-Anwendungen etwa lässt in vielen Fällen immer noch zu wünschen übrig. Darauf weisen die IDC-Sicherheitsexperten ausdrücklich hin. Auch wird einer soliden Backup-Strategie als erste Nothilfe nach einem Angriff mit Erpressungssoftware oft nicht der richtige Stellenwert eingeräumt. Matthias Zacher.
Was ganz interessant ist, dass Ransomware hier nur an 5. Stelle verzeichnet ist. Ich nenne es mal nur. Was wir natürlich hier sehen, ist immer so eine Wellenhaftigkeit der entsprechenden Entwicklung. Wenn es Attacken gibt, dann wird natürlich entsprechend ganz stark drüber geredet. Dann stehen auch Budgets zur Verfügung, vielleicht so als Einmaleffekt und so weiter. Und dann verschwindet ein Thema so ein Stück weit wieder in der Versenkung oder wird irgendwie nur nachgelagert diskutiert. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass Dinge aufpoppen. Jeder redet drüber, es geht ins Management, es gibt Budgets und dann ist wieder ein bisschen Ruhe. Und diese Sprunghaftigkeit der entsprechenden Budgetierung von IT-Security-Leistungen, das muss einfach ein Stück weit überwunden werden.
IT-Sicherheit ist eine kontinuierliche Aufgabe, die Wellenbewegungen dieser Art eigentlich nicht verträgt. Das gilt auch für die Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter. Die kommt im Homeoffice etwas zu kurz und das hatte bislang durchaus Folgen. Sicherheitsexperte Holger Viehhöfer von der Computer Center AG.
Es kommen zusätzliche Themen hinzu. Durch Covid-19 hatten wir natürlich rein vom Social Engineering Aspekt einen sehr guten Ansatz, um Mitarbeiter eines Unternehmens zu einer bestimmten Handlung zu bewegen, nach dem Motto, hey, im Rahmen von Covid-19 führen wir diese neue Sicherheitssoftware ein, bitte selber installieren, ist jetzt ganz wichtig und muss ganz schnell passieren. Ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber sehr sprechend für das, was dort im Moment los ist.
Und dabei geht es nicht nur um die Sensibilisierung für Phishing-Attacken, sondern um die Frage der künftigen Arbeitsorganisation generell. Matthias Zacher.
Bleiben die Kollegen entsprechend in den Homeoffice oder gehen sie irgendwann zurück ins Büro? Wir haben die Diskussion über Homeoffices, die auf politischer Ebene geführt wird. Also viele, viele Facetten, die diese ganzen Thematiken beeinflussen. Aber es wäre natürlich zu kurz, hier nur auf den Endpoint, sprich auf den PC, den Laptop zu schauen. Natürlich ist es so, dass die Sicherheit der Security muss entsprechend durch einen durchgehenden Ansatz ja entsprechend umgesetzt werden.
Und das gilt gleich für mehrere Bereiche.
Die Lage verschärft sich einfach immer mehr. Cyberattacken erfordern einfach einen modifizierten, vielleicht auch ein Stück weit einen neuen Ansatz. Covid-19 hat an einigen Stellen durchaus geholfen, das ganze Thema Security ein bisschen voranzubringen, sicher als Impuls, der so natürlich nicht geplant war. Die Themen Cloud Security, Protection, Datenschutz, Netzwerk Security erhalten die erforderliche Aufmerksamkeit.
Hört sich nach einer beachtlichen Aufgabenliste an. In welchen Bereichen hat die Corona-Krise sich denn nach Meinung der Sicherheitsanalysten so richtig intensiv ausgewirkt, Peter?
Also in erster Linie in der Netzwerksicherheit und dann beim direkten Anwenderschutz. Und das hat auch mit den stark gestiegenen Angriffen auf die Endgeräte eben im Homeoffice zu tun. Hier muss übrigens auch jetzt verstärkt in Anwenderschulungen investiert werden und auch in Sicherheitstrainings. Und das ist natürlich gerade in Zeiten des Homeoffice nicht so ganz trivial. Das setzt digitale Schulungsformate voraus, aber die müssen erst noch mal teilweise von den Sicherheitsberatungen entwickelt und erprobt werden. Ja, und dann rollt ein weiteres sehr mächtiges Sicherheitsthema auf uns zu, bei dem die Covid-19-Situation so eine Art Beschleunigerfunktion hatte, nämlich die Cloud.
Aha. Wie hat die Corona-Krise darauf Einfluss genommen?
Im April und Mai haben vor allen Dingen mittelständische Unternehmen beschleunigt Cloud-Anwendungen eingeführt, weil die nämlich dachten, damit können sie die Herausforderungen dieser Homeoffice-Situation besser bewältigen. Und diese Cloud-Anwendungen, die müssen jetzt mit den schon zuvor entwickelten, aber teilweise erst umgesetzten Konzepten, etwa fürs Edge Cloud, für hybrides Cloud-Computing, umgesetzt werden. Und da entstehen dann weniger direkt zu lösende Netzwerksicherheitsprobleme als vielmehr so übergeordnete Probleme, etwa in Sachen Identitätsmanagement und Authentifizierung. Das ist das eine Problembündel. Oder etwa Backup-Strategie und Data Protection, das ist so ein zweites Problembündel.
Und gibt es Empfehlungen, wie man diese übergeordneten Problembündel in den Griff bekommt?
Ja, tatsächlich, auch wenn die sich zunächst etwas seltsam anhören. Denn da sehen Sicherheitsexperten wie etwa Richard Werner von Trend Micro in erster Linie ein logistisches Problem. Logistisch, dahinter steckt bei ihm die Erkenntnis, dass hier eben mehrere Sicherheitstechniken unterschiedliche Tools ineinandergreifen müssen. Und damit das klappt, damit die ineinandergreifen können, müssen eben die entsprechenden Sicherheitstools, die entwickelt sind, die auch vorhanden sind, die teilweise schon eingesetzt werden oder eingesetzt werden können, die müssen zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein. Und das nennt Richard Werner die logistische Herausforderung in der IT-Sicherheit.
Gibt es denn da so etwas wie logistische Strategien?
Ja, die orientieren sich an Strategien für die Verteilung von Patches, mit denen Sicherheitslücken geschlossen werden. Aber damit das in einem Unternehmen funktioniert, muss eben in Sachen IT-Sicherheit ein Gesamtkonzept vorliegen. Und genau das ist der Knackpunkt. Daran fehlt es noch viel zu oft.
Die aktuelle IT-Sicherheitslage, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke. Ja, und diese Sicherheitslage, die haben nicht nur die Experten in Marktforschungs- oder IT-Sicherheitsunternehmen ständig im Blick, sondern auch eine ganze Reihe sogenannter CERTs, Computer Emergency Response Teams, Notfallzentren, also die die akute Bedrohungssituation erkennen und dann auch umgehend Maßnahmen dagegen ergreifen sollen. Solche CERTs gibt es auf allen möglichen Ebenen, bei der öffentlichen Hand, aber auch in größeren Unternehmen. Und ein neues Projekt, koordiniert vom Lehrstuhl Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit der Technischen Universität in Darmstadt, soll in Zukunft dafür sorgen, dass diese CERTs auch noch mit besseren Informations- und Kommunikationstools ausgestattet werden. Das Projekt heißt CyWarn, seit Oktober ist es am Start und Marc-André Kaufhold hat mir dazu mehr erzählt.
Ja, wir möchten in CyWarn sogenannte Computer Emergency Response Teams unterstützen. die dafür da sind, IT-Sicherheitsvorfälle zu bearbeiten und zu bewältigen. Dabei planen wir dann einerseits Strategien, aber auch Technologien zu entwickeln, die dann unterstützen können, um erstens mal das Cyber-Lagebild zu erfassen und dann halt auch eine zielgerichtete Kommunikation an unterschiedliche Akteure zu ermöglichen. Das Ganze ist natürlich relevant, weil wir auch in Vergangenheit gesehen haben, dass so verschiedene Sicherheitsgefahren wie der WannaCry oder auch die Hacks auf die Universität Gießen oder die Uniklinik in Düsseldorf gezeigt haben, dass eben die Infrastrukturen angreifbar sind und verletzbar gegenüber Cyberangriffen.
Ja, und eine Kernfunktion ist ja die Auswertung öffentlicher und geschlossener Datenquellen. Um was für Datenquellen handelt es sich und mit welchem Ziel werden die Datenquellen untersucht?
Einerseits besitzen solche CERTs interne Datenquellen, mit denen sie vorbereitete Daten zur Verfügung haben, die sie auswerten können. Aber darüber hinaus gibt es halt auch viele öffentliche Quellen, wie eben Blogseiten, auf denen auch Informationen über Sicherheitslücken veröffentlicht werden, soziale Medien, in denen Daten oder Informationen kommuniziert werden. Und da können überall Informationen enthalten sein, die halt zur Bewältigung der Sicherheitslage relevant sind und damit zur Bildung des Lagebilds beitragen können.
Ein Teilprojekt beschäftigt sich ja deswegen auch ganz konkret mit Social-Media-Kanälen. Welche Rolle spielen die eben halt bezüglich IT-Sicherheitslagen? Kann man da IT-Bedrohungen heraufziehen sehen?
Wir haben ja so soziale Netzwerke wie Facebook, Reddit oder Twitter, in denen Benutzer Informationen veröffentlichen können, die ja auch für eine solche IT-Sicherheitslage relevant sein können und damit halt relevant für das Cyber-Lagebild sind. Darüber hinaus haben wir auch gesehen, dass sich einerseits Experten, aber auch Organisationen im Sicherheitskontext untereinander austauschen, um ein Gefühl für die gegenseitigen Aktionen oder Status-Updates über die Lage zu geben. Natürlich ist es auch so, dass soziale Medien für die Kommunikation eingesetzt werden können. Das heißt, neben Fernseh, Radio bietet es natürlich eine Möglichkeit, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen, um dann halt auch Warnmeldungen oder Sensibilisierungsmaßnahmen, Handlungsempfehlungen gegen Cyberbedrohungen auszusprechen.
Bleiben wir mal bei den Informationen, die in solchen Social-Media-Kanälen auch in Sachen IT-Sicherheitslagen und so weiter ausgetauscht werden. Sie haben ja Beispiele dafür gegeben, was man konkret auswerten kann. Wie werden daraus dann Frühwarnmeldungen, die dann an die CERTs gehen?
Also es ist so, dass es in so ein Frühwarnsystem ja immer dann gut funktioniert, wenn es erstmal so viele Daten wie möglich aus Datenquellen, also geschlossenen und offenen Datenquellen sammelt und die dann möglichst automatisiert auch für die Analyse aufbereitet. Jetzt kann es natürlich auch der Fall sein, dass mal sehr große Schadenslagen stattfinden, wo auch ein sehr großes Kommunikationsvolumen in öffentlichen Datenquellen entsteht. Und da ist es dann wichtig, dass so ein Tool halt auch unterstützt, um die einkommenden Daten zu filtern, zu klassifizieren und dann halt auch eine Priorisierung durchzuführen. Und auf dessen Basis können die CERTs eine Kommunikation durchführen, das heißt verschiedene Akteure anschreiben und informieren, damit sie sich vorbereiten können.
Ist das denn bislang in den CERTs ein Schwachpunkt, dass die nicht Bedrohungslagen richtig kommunizieren können und deswegen eben halt neue Systeme brauchen?
Einerseits ist es schon so, dass größeren Sicherheitslagen die CERTs mit dem BSI, aber auch regional untereinander kommunizieren, um halt diese Lagen zu bewältigen. Es ist nur so, dass manche Analysen noch ein Stück weit manuell ausgeführt werden. Hier besteht noch das Potenzial, die Kommunikation unter den CERTs eben durch Automatisierung und Technologien zu verbessern. Und andererseits ist es ja auch eben so, wenn man eben Bürgerinnen und Bürger oder auch andere Unternehmen ansprechen will, um Sicherheitslücken zu kommunizieren, Patches zu verbreiten und sowas, dass man dann mehrere Kanäle ansprechen muss. Und wenn man dann eben dafür sorgt, dass mehrere Kanäle angeboten werden von so einem System, kann man da natürlich den Kommunikationsprozess erleichtern und untergreifen.
Das heißt, das, was Sie da in Cybern entwickeln, das adressiert nicht nur die CERTs selber, also diese Frühwarnstellen, sondern das adressiert auch andere?
Genau. Also erstmal sollen die entwickelten Technologien darauf optimiert werden, dass sie von Landeszerts eingesetzt werden. Das heißt, also wie das Zert Hessen oder das Zert Rheinland-Pfalz, um das dann da einzusetzen und so einen Überblick über die Lage zu erhalten. Andererseits sollen dann natürlich auf Basis dieser Lageinformationen, die in den CERTs halt gesammelt werden, eine Kommunikation stattfinden an die Gesellschaft. Das heißt, Warnmeldungen an Bürgerinnen und Bürger veröffentlichen, aber eben auch Empfehlungen für Ministerien oder Behörden sowie dann auch ganz spezifisch die kritischen Infrastrukturbetreiber adressieren, die ja auch, ne, wenn Stromausfall beispielsweise stattfindet, eine wichtige Stütze sind, um das gesellschaftliche Weiterleben zu ermöglichen.
Über Cyvern, bessere Information und Kommunikation für Computer-Notfallteams, darüber sprach ich mit Marc-André Kaufhold von der Technischen Universität Darmstadt.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Vor kurzem im britischen The Guardian ein Artikel geschrieben von einem Algorithmus. Das Ziel, GPT-3, ein sogenanntes Sprachmodell der Firma OpenAI, sollte zeigen, was es kann. In einem Essay ging es darum, die Leser davon zu überzeugen, dass Roboter in Frieden kommen. GPT-3 hat die Aufgabe zwar gelöst, aber nicht ganz ohne Hilfe. Die Redaktion hat das Sprachmodell nämlich 8 Versionen schreiben lassen und sie dann zu einer zusammengefasst. Dieser Versuch und das Modell selbst hat einigen Rummel in der Szene ausgelöst. Kann das Modell tatsächlich Menschen nachahmen? Wie funktioniert es und welche ethischen Bedenken gibt es? Carina Schröder berichtet.
Warum reden wir überhaupt über GPT-3?
GPT-3 ist spannend, weil wir das Gefühl haben, dass uns die Lufthoheit verloren geht in dem, was uns als Menschen eigentlich ausmacht. Also jetzt haben wir ja plötzlich eine Technologie, die daherkommt und tatsächlich Gedichte schreiben kann, Rap-Texte machen und die sogar Code programmieren kann.
Der Umgang mit Sprache, vor allem wenn es kreativ wird, ist normalerweise Menschensache, erklärt Jessica Hesen von der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Sie leitet dort den Forschungsschwerpunkt Medienethik und Informationstechnik. Es klingt zu gut, um wahr zu sein. GPT-3 reichen wenige vorgegebene Worte und schon spuckt das Sprachmodell angeblich einen kohärenten, also einen zusammenhängenden Text aus.
GPT-3 ist letztlich ein statistisches Sprachmodell, also das berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wort auf das nächste Wort folgt.
Simpel und nicht neu. Laut dem Unternehmen OpenAI soll GPT-3 unter anderem Texte zusammenfassen, übersetzen, Programmiercode verfassen und Aufgabenbeschreibungen ausführen können. Zum Beispiel, schreib einen Sportbericht. Das fasziniert Hinrich Schütze.
Wenn man einem Menschen ein paar Beispiele gibt für eine Aufgabe, dann reicht das normalerweise. Und bisher war es so, dass im maschinellen Lernen, im Deep Learning, diese wenigen Beispiele nicht gereicht haben. Man brauchte Tausende oder Zehntausende.
GPT-3 reichen wenige Beispiele, um Aufgaben zu lösen, erzählt der Computerlinguistiker und Direktor des Zentrums für Informations- und Sprachverarbeitung von der Ludwig-Maximilians-Universität München, Hinrich Schütze. Welches Wort oder welche Sätze passen könnten, hat das Modell an vielen frei zugänglichen Texten gelernt, zum Beispiel von Plattformen wie Reddit oder Wikipedia oder von Nachrichtenseiten im Netz. Details behält das Unternehmen für sich.
Zum Beispiel die Wikipedia hat eine höhere Qualität und eine höhere Informationsdichte als viele andere Texte und deswegen wird die Wikipedia höher gewichtet, was einfach heißt, dass sie öfter gesehen wird von dem Modell in der Trainingsphase.
Doch beim Training wurde das Modell nicht direkt überwacht, meint Schütze. Das mindere die Qualität. Gereicht hat es aber trotzdem, um zum Beispiel Reddit-Nutzer 2 Wochen lang zu täuschen. Kommentiert hat das System zu Themen wie Selbstmord und Weltuntergang. Das macht der Ethikerin Jessica Hesen Bauchschmerzen.
Aber wir sind darauf angewiesen, dass wir darauf vertrauen können, dass wir wissen, ob wir mit einem Menschen oder einer Maschine sprechen. Also wir haben ja ganz bestimmte Erwartungen an soziale Interaktion und auch an öffentliche Kommunikation. Das ist sozusagen der Kernbestand von Demokratie.
Hesens Idee? Eine Kennzeichenpflicht für Texte von Sprachmodellen. Auch weil gewisse Passagen oder ganze Texte zum Beispiel einen diskriminierenden Beigeschmack haben können. Zwar setzt OpenAI einen Filter gegen solche Fälle ein, meint Hesen, aber nicht immer ist so etwas wie Diskriminierung nur an bestimmten Begriffen festzumachen. An welchen Stellen GPT-3 hier Probleme haben könnte, lässt sich nur schwer von Außenstehenden nachvollziehen. Immerhin müssen Nutzer sich beim Hersteller für einen Zugang, einen sogenannten Key, bewerben und oft auch kräftig dafür zahlen.
Nach meiner Beobachtung hat OpenAI schon verhältnismäßig klar darauf geguckt, wem es Keys zur Verfügung stellt und wem nicht. Je kritischer Leute waren, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Einladung bekommen hat.
GPT-3 halte nicht, was der Name des Herstellers OpenAI verspreche. Denn sowohl den Quellcode als auch die genauen Trainingsdaten habe das Unternehmen eben nicht offengelegt, sagt der unabhängige Diplom-Informatiker Jürgen Geuter. Unter dem Pseudonym Tante schreibt er kritisch für verschiedene Medien über neue Technologien. Dieses Vorgehen von OpenAI erschwere die unabhängige Berichterstattung und Begutachtung durch Dritte. Keine gute Ausgangslage, um Vertrauen in diese Technologie zu schaffen.
Carina Schröder über das Sprachmodell GPT-3.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 37528.
Dicker, schau mal outside your window. Was siehst du?
Wolken.
Clouds? Then you must enter your password on the cloud. Klicken hier.
Sag mal, hast du getrunken?
Bots like me don't brauchen Flüssigkeit.
Hey Knacki, warum sprichst du so komisch? In welchem Monat wurde vor 1000 Jahren deine Mutter in Ost-Berlin geboren?
Dicker, she was Geburt April 1020 in Ost-Berlin.
Ha, erwischt. Du bist ein Bot. Vor 1000 Jahren gab's gar kein Berlin. Und eine Mutter hast du auch nicht, du elendes Stück Software.
Du bist gemein, Dicker.
Selber, willst du mich hier verarschen?
Der lernt doch noch.
Der lernt noch? Prügel mit der 12-adrigen Telefonschnur braucht der. Ist das etwa so ein GPT-3-Bot?
Ja.
Wozu brauchst du denn sowas?
Für die einsamen Herzen.
Für die einsamen Herzen. Sehe ich aus wie ein einsames Herz?
Doch nicht du. Einsame Herzen im Homeoffice, meine ich. Die einen Rührungsanfall kriegen, wenn mal ihr Boss anruft und sagt, ach, Ihnen kann ich ja vertrauen, dass Sie die Überweisung an meinen neuen russischen Geschäftspartner sofort erledigen.
Wetten, dass der russische Geschäftspartner immer derselbe ist?
Wie kommst du denn darauf?
Derselbe, den ich auch kenne und der auf den Namen Knacki hört?
Nein, Dicker, das ist eine geniale Geschäftsidee und straffrei. Ich kann immer sagen, ich war's nicht, der verdammte Bot war's.
Dein Phishing-Knecht in deinem Auftrag.
Was kann ich dafür, wenn der für mich arbeitet? Seine künstliche Intelligenz kann er doch irgendwo anders aufgeschnappt haben.
Der hat nirgendwo was gelernt, wenn er selbst glaubt, dass seine Mutter 700 Jahre alt sein könnte. Dein angeblich intelligenter Bot ist nichts weiter als ein elendes Stück Software, das genau das tut, was irgendwer programmiert hat. Mit einer dämlichen Frage kannst du ihn aufs Kreuz legen.
Seine Opfer sind aber auch nicht intelligenter.
Sie könnten es aber sein.
Darf ich lachen? Wo sollen Sie es gelernt haben? In Schulen ohne WLAN und Handyverbot? An Wandtafeln mit Kreidecursor? Seit wann gibt's PCs?
Aber jetzt kriegen wir doch endlich sichere Clouds.
Wie wird denn Cloud geschrieben? Mein Bot meint mit K am Anfang und am Ende mit T.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Bei der Corona-Warn-App kann man bald auch Symptome angeben. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update heute von und mit Michael Stang.
Die App des Bundes wird am kommenden Montag um 2 Funktionen erweitert. Nutzerinnen und Nutzer können dann dem Algorithmus der App zusätzliche Daten bereitstellen. Zum einen können positiv Getestete freiwillig in einer Art Tagebuch Krankheitssymptome eintragen, um die Warnung von Kontakten noch präziser umsetzen zu können. Zum anderen wird die App über die Grenzen Deutschlands hinaus in verschiedenen europäischen Ländern funktionieren. Durch die zusätzlichen Angaben soll die Risikoberechnung der App, die mittlerweile rund 19,6 Millionen Mal heruntergeladen worden ist, verbessert werden.
Twitter geht konsequent gegen Völkermordlügen vor.
Der Kurznachrichtendienst hat diese Woche mitgeteilt, dass künftig alle Tweets gelöscht werden sollen, die den Holocaust oder andere Völkermorde leugnen. Eine formelle Änderung der Twitter-Regeln gibt es dazu nicht. Vielmehr handelt es sich um eine Auslegung der bereits bestehenden Richtlinie zu hassschürendem Verhalten, hieß es. Facebook hat ebenfalls diese Woche mitgeteilt, dass aufgrund der aktuellen Lage Inhalte, die den Holocaust verharmlosen, weltweit nicht mehr geduldet werden sollen.
Das Bundesjustizministerium will das Kfz-Kennzeichen-Scanning ausweiten.
Viele Bundesländer setzen zur Gefahrenabwehr die automatische Nummernschilderfassung bereits ein. Nun soll sie zur Strafverfolgung zulässig werden. Das Bundesjustizministerium will eine einheitliche Rechtsgrundlage schaffen, auf der die Polizei die automatisierten Kennzeichenlesesysteme im öffentlichen Verkehrsraum zu Fahndungszwecken nutzen können soll. Das geht aus einem nun veröffentlichten Referentenentwurf zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung hervor. Die Daten dürfen demnach nur vorübergehend und nicht flächendeckend erhoben werden.
Die EU-Digitalminister wollen eine europäische Cloud-Föderation gründen.
In Europa betreiben immer weniger Unternehmen eigene Rechenzentren. Um in diesem Bereich nicht hinter den USA und China abgehängt zu werden, soll Europa zu einem internationalen Umschlagplatz für Datenverarbeitung umgewandelt werden. Die europäischen Digital- und Telekommunikationsminister haben sich diese Woche daher bei einem virtuellen Treffen für die Gründung einer europäischen Cloud-Föderation ausgesprochen. In dem von der EU-Kommission aufgesetzten Papier verpflichten sich die Länder, in die nächste Generation von Cloud- und Datenverarbeitungstechnologien zu investieren.
Die US-Behörde FCC will soziale Medien regulieren.
Nachdem Twitter einen Tweet von US-Präsident Donald Trump als irreführende Information gekennzeichnet hatte, erließ der Präsident eine Verfügung, welche eine Änderung der Regelung durch die US-Regulierungsbehörde Federal Communications Commission anregt. Der Vorsitzende der FCC, Ajit Pai, will der Forderung nachkommen und den Rechtsschutz für soziale Medien einschränken, die gepostete Inhalte ihrer Nutzerschaft blockieren oder verändern. Die Folge wäre, dass Online-Plattformen die Verfügbarkeit von Inhalten deutlich weniger einschränken dürfen und für alle Posts ihrer Nutzerschaft verantwortlich wären.
Googles Suchmaschine erkennt mit Machine Learning vorgesummte Lieder.
Die Funktion ist auf der neuesten Version der Google-App auf dem Smartphone verfügbar. Wer in der App das Mikrofon öffnet und What's the song sagt, kann das gesuchte Lied vorsummen. Anschließend folgen Suchergebnisse wie YouTube-Videos, Songtexte und weitere Informationen. Bei Android-Geräten sind mehr als 20 Sprachen verfügbar. iOS-Nutzer müssen Englisch sprechen. Auch der Google-Assistent kann auf Zuruf Melodien suchen.
Sternzeit, 17. Oktober. Freimut Börngen, Tautenburg und die Asteroiden. Vor 90 Jahren kam in Halle an der Saale Freimut Börngen zur Welt. Bald nach seinem Physikstudium trat er eine Stelle am 1960 gegründeten Karl-Schwarzschild-Observatorium nahe Tautenburg bei Jena an. Mit dem 2-Meter-Teleskop, damals mit Abstand das größte in Deutschland, beobachtete er vor allem Galaxien. Immer wieder zeigten sich zufällig unbekannte Asteroiden im Vordergrund. Freimut Börngen spürte über 500 dieser Objekte auf. Lange Zeit war er damit Deutschlands erfolgreichster Entdecker. Inzwischen haben ihn 2 deutlich jüngere Kollegen überholt. Die Bahndaten musste er in seiner Freizeit ausmessen, weil das Erfassen von Asteroiden den Vorgesetzten als wissenschaftlich unsinnig erschien. In der Tat sind astrophysikalische Fragen wie die Galaxienentwicklung bedeutender, aber es wäre stillos, Asteroiden einfach zu ignorieren. Bei der Benennung dieser Körper war Freimut Börngen sehr kreativ. Er hat Tautenburg, Weimar und Heiden an den Himmel gesetzt. Später wählte er viele Persönlichkeiten aus dem Widerstand als Namensgeber, etwa Stauffenberg, Gördeler, Weiße Rose und Rote Kapelle. Seit 25 Jahren ist Freimut Börngen im Ruhestand. Seine Verdienste um das Weltall wurden natürlich auch mit einer Asteroidentaufe gewürdigt. Das Objekt 3859, entdeckt in Arizona, heißt in internationaler Schreibweise Börngen. Der Asteroid kreist alle 6 Jahre um die Sonne und steht jetzt, pünktlich zum 90. Geburtstag des Paten, im sonnennächsten Punkt seiner Bahn.
Ist Bio wirklich besser für Umwelt und Gesundheit? Darüber wird gleich bei Streitkultur diskutiert, um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.